Ralf und ich haben die Predigt des heutigen Tages aufgeteilt. Es gibt einen ersten Teil. Ich beginne mit ein paar grundsätzlichen Überlegungen zu dem Bibeltext. Und Ralf steigt dann in die Konkretion dessen ein, um was es heute geht. Die heutige Predigt beendet die Predigtreihe zum Epheserbrief. Das heutige Thema findet sich dann auch am Ende des Briefes. Und wer von euch, von Ihnen diesen Bibeltext kennt, weiß, dass es da ganz schön zur Sache geht. Der Autor, der Verfasser des Briefes, erteilt am Ende nicht noch ein paar nette Ratschläge oder ein paar fromme Wünsche, sondern er malt uns ein Bild des Kampfes vor Augen, eines christlichen Kampfes, eines Kampfes gegen mächtige Feinde, eines Kampfes, bei dem mit allem gerechnet werden muss, mit heimtückischen Attacken, mit listigen Angriffen. Kurzum, es ist kein wirklich missionstauglicher Text, den wir hier vor uns haben. Also wenn mich jemand ansprechen würde, der irgendwie Interesse am christlichen Glauben hat und mich nach einem Text fragen würde, der das Christentum irgendwie umschreibt aus der Bibel, diesen Text würde ich ihm nicht empfehlen zu lesen. Und angesichts der ständigen Nachrichten über IS-Kämpfer im Irak, in Syrien, an der Grenze zur Türkei, erscheint dieser Bibeltext ziemlich zwielichtig. Eine Gedankenbrücke ist schnell hergestellt vom geistlichen Kampf des Predigtthemas hin zum religiös-fanatischen Kampf. Und so stellt sich doch zumindest in der aktuellen Zeit die Frage, muss man gerade jetzt zu einem Text predigen wie diesem? Ich weiß nicht, wie vertraut euch Ihnen der Text ist. Mir jedenfalls ist der Text früher häufig begegnet. In dem pietistischen Umfeld, in dem ich sozusagen geistlich groß geworden bin, war der geistliche Kampf ein wichtiges Thema. Mit Hilfe dieses Bibeltextes wurde zur Wachsamkeit gerufen. Denn als Christin stehe ich ständig in der Gefahr, verführt zu werden, den Versuchungen dieser Welt zu erliegen und den guten Weg Gottes zu verlassen. Die Gefahren für Christen lauern überall. Die Welt ist böse. Ich gebe zu, an dieser Stelle etwas zu überzeichnen, aber häufig verbindet sich doch mit diesem Text explizit oder implizit die Aussage, dass ein Christ, eine Christin aufgrund der Beschaffenheit der Welt irgendwie immer auch kämpfen muss. Das Leben im Glauben ist ein Leben des geistlichen Kampfes gegen die Versuchungen, gegen all das Böse in der Welt. Dabei habe ich mir dann, wenn ich mit diesem Bibeltext zu tun hatte, häufig die Frage gestellt, was ist, wenn ich mein Christsein, mein Glaubensleben eben nicht als Kampf empfinde? Glaube ich dann richtig? Oder läuft da vielleicht gehörig was falsch in meinem Glaubensleben? Bin ich vielleicht schon längst vom guten Weg Gottes abgekommen und merke es nicht? Oder merke es vielleicht gerade dadurch, dass ich nicht kämpfen muss? Und wer von euch und Ihnen die letzten zwei Predigten zum Epheserbrief mitbekommen hat und gleich diesen Predigttext hört, wird sich vielleicht denken, schon wieder die Imperativkeule, schon wieder lauter Aufforderungen. Vor zwei Wochen hat Ralf über die christlichen Haustafeln gepredigt. Der Predigttext, nicht die Predigt von Ralf, aber der Predigttext bestand fast ausschließlich aus einzelnen Anweisungen an die Familienmitglieder. Es ging darum, wie der Mann sich gegenüber der Frau, die Frau sich gegenüber dem Mann verhalten soll, wie die Kinder sich gegenüber ihren Eltern verhalten sollen und die Eltern gegenüber den Kindern. Es ging um das Verhältnis von Herr und Sklave, Sklave und Herr. Und davor hat Norbert über grundsätzliche ethische Anweisungen für Christen gepredigt, weil das ebenfalls ein Thema des Epheserbriefes ist. Und heute also der Aufruf, die geistliche Waffenrüstung Gottes anzulegen. Da ist doch die Frage naheliegend, ob der Verfasser des Briefes Glauben als eine Einhaltung von Anweisungen versteht. Seid, macht, werdet, haltet. Geht es darum, bestimmte Normen zu erfüllen? Bestimmte christliche Normen? Was sollen diese ganzen Imperative, diese ganzen Aufforderungen? Nur Fragen zu stellen ist für eine Predigt vielleicht ein bisschen zu wenig. Deswegen versuche ich auch einige Antworten zu geben, beziehungsweise den Text auf die Fragen antworten zu lassen. Ich lese die Verse 10 bis 12. Ein letztes Wort. Werdet stark durch die Verbundenheit mit dem Herrn. Lasst euch stärken durch seine Kraft. Legt die Waffen an, die Gott euch gibt. Dann könnt ihr dem Teufel und seiner Hinterlist widerstehen. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Er richtet sich gegen Mächte und Gewalten, die Weltenherrscher, die Teil dieser Dunkelheit sind. Ja, er richtet sich gegen die bösen Geister im Himmel. Wenn ich mich recht erinnere und nicht zu sehr überzeichne in meiner Erinnerung, dann wurde diese Bibelstelle, wenn ich damit zu tun hatte, in der Regel individuell ausgelegt. Der beschriebene Kampf wurde als Situation eines Christen, einer Christin verstanden. Als ein Kampf, den jeder Einzelne zu kämpfen hat. Wobei die Heftigkeit der Kampfsituation, der Anfechtung, der Verführung und so weiter variieren können. Der Text ist aber nicht an eine Einzelperson gerichtet, spricht auch nicht Einzelne an, sondern alle Aufforderungen, alle Imperative sind im Plural formuliert. Werdet stark, lasst euch stärken, legt an. Dem Verfasser des Briefes geht es hier nicht primär um die Anfechtungen des Einzelnen. Seine Perspektive ist die gemeinschaftliche. Sicher, in einem Kampf, in dem viele kämpfen, kämpft auch jeder Einzelne. Darauf wird Ralf nachher noch Bezug nehmen. Aber es ist trotz allem ein gemeinsamer Kampf und damit ein Kampf der Kirche als Ganzer. Die Kirche ist ein wichtiges Thema des Briefes und sie ist auch hier mit im Blick. Die Situation des Kampfes, die hier beschrieben wird, ist die Situation der Kirche. Die Kirche als Ganze und damit als weltweite Gemeinschaft der Christen und Christinnen ist immer wieder aufs Neue herausgefordert, immer wieder aufs Neue versucht, immer wieder aufs Neue Bedrohungen ausgesetzt. Als dieser Brief geschrieben wurde, waren die Christen eine noch relativ überschaubare Größe im Römischen Reich. Ihre Gemeinden waren klein, Gottesdienste wurden in der Regel in Privathäusern gefeiert und man stand in regelmäßigem Kontakt zu anderen Gemeinden. Das heißt, Anfeindungen, Hetze, Spott, aber auch Ermüdungserscheinungen innerhalb einzelner Gemeinden wurden als Bedrohung für die ganze Kirche wahrgenommen. Man hatte viel schneller davon gehört und davon erfahren. Wenn wir heute von Kirche reden, dann in der Regel von der evangelischen Kirche, der katholischen Kirche, den orthodoxen Kirchen oder den Freikirchen. Kirche als Leib Christi, als weltweite Gemeinschaft, ist da weniger im Blick. In der Ostukraine werden evangelische Christen bedrängt. Ihre Gottesdienste werden gestört oder verboten. In den sogenannten Unabhängigkeitsgebieten ist nur noch die russisch-orthodoxe Konfession zugelassen. Und es kommt wohl auch zu Verschleppungen einzelner Christen. Und aus dem Irak und aus Syrien erreichen uns Nachrichten über christliche Minderheiten, die fliehen müssen. Als Christen dürfen sie dort nicht bleiben. Für diese Christen stellt sich ihr Christsein als eine Bedrohung dar. Der Glaube, ihr Glaube, wird ihnen zu einer reellen Gefahr. Und in solchen Extremsituationen erscheint das Bild eines geistlichen Kampfes nicht übertrieben. Wenn sich die Botschaft dieser Verse nicht primär an Einzelne richtet, sondern die Perspektive der christlichen Gemeinschaft als Ganze im Blick hat, dann heißt es zugleich für uns, die wir hier in Westeuropa in sehr anfeindungsarmen Zeiten leben, dass wir in der Pflicht sind, nicht die Augen zu verschließen vor dem Leid und Elend anderer Christen auf der Welt. In diesem Text geht es aber nicht nur darum, den geistlichen Kampf anzusprechen, sondern auch aufzuzeigen, wie er durchzustehen ist, gut zu überstehen ist. Und um das zu verdeutlichen, wählt der Autor dieses Briefes eine ziemlich paradoxe Formulierung. In der deutschen Übersetzung kommt diese sprachliche Paradoxie gar nicht so richtig raus. Man kann das gar nicht so richtig übersetzen. Es heißt in Vers 10, werdet stark durch die Verbundenheit mit dem Herrn. Lasst euch stärken durch seine Kraft. Im Deutschen eine gewöhnliche Aufforderung. Im Griechischen findet sich an der Stelle aber ein Imperativ passiv. Eine passive Aufforderung. Am besten zu verstehen als eine Aufforderung, etwas zuzulassen, etwas geschehen zu lassen, sich etwas widerfahren zu lassen. Diese grammatikalische Besonderheit findet sich hier gleich zu Beginn des Themas des geistlichen Kampfes. Das heißt, alles, was in dem Abschnitt verlangt wird, alles, wozu Christen aufgefordert werden, das entspringt nicht der menschlichen Kraft und Stärke. Die in der Situation des Kampfes nötige Kraft, die nötige Stärke sind Gottes Kraft und Stärke. Und was das genau heißt, das wird uns Ralf jetzt am Bild der geistlichen Waffenrüstung verdeutlichen.
Nachdem wir also eine theoretische Einführung gekriegt haben, dass Kampf wichtig ist, geht es jetzt in diesem Brief darum, wie sieht das jetzt in echt aus? Wie sollte man sich ausstatten lassen? Und dort heißt es dann, deshalb sollt ihr zu den Waffen greifen, die Gott euch gibt. Damit könnt ihr Widerstand leisten am Tag des Unheils. Und wenn ihr alles richtig zum Einsatz bringt, könnt ihr dem Angriff standhalten. Also haltet stand. Tragt die Wahrheit als Gürtel um eure Hüfte und zieht die Gerechtigkeit als Brustpanzer an. Und tragt an euren Füßen als Schuhe die Bereitschaft, die gute Nachricht vom Frieden zu verkünden. Was auch kommen mag, greift nach dem Glauben als eurem Schild. Mit ihm könnt ihr alle brennenden Pfeile abwehren, die der Böse gegen euch schießt. Nehmt als Helm eure Rettung in Empfang und lasst euch das Schwert geben, das der Heilige Geist euch schenkt. Es ist das Wort Gottes. Diese Beschreibung der Ausrüstung für den Kampf basiert im Grunde genommen auf der Ausstattung eines Legionärs aus der damaligen Zeit. Und deswegen habe ich da mal so ein Bild. Es ist irgendwie, sieht ein bisschen so aus wie Was ist was Buch oder so. Aber das war, fand ich so, die alle anderen Bilder waren so martialisch. Irgendwelche Männer, die so tun, als wenn sie Römer wären. Okay, hier seht ihr also einen römischen Soldaten mit seiner Ausrüstung. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man so den Text liest, vergisst man schnell, was war jetzt nochmal was, wo hing das? Und deswegen habe ich dabei geschrieben nochmal, welche der Teile der Ausrüstung wofür zuständig sind. Das soll also die Ausrüstung sein, die ein Christ bei sich haben soll. Allerdings geht es nicht um einen Glaubenskrieg, so wie wir ihn schon in den letzten Jahrtausenden dauernd gehabt haben. Einen Glaubenskrieg, wo Völker gegen andere Völker kämpfen. Denn es heißt zu Beginn des Textes ja, deshalb sollt ihr zu den Waffen greifen, die Gott euch gibt. Die sogenannten Glaubenskriege sind nicht mit Gotteswaffen geführt worden, sondern in der Regel mit Waffen, die Menschen selber hergestellt haben, die auf menschlicher Waffentechnologie basieren und auch genügend Menschen haben auch immer Gewinn daraus gezogen, sowohl aus der Herstellung der Waffen wie auch aus den Kämpfen. Und von daher ist es ganz wichtig zu sehen, dass das ein Bild ist. Ein Bild für eine, ja, angespannte, aggressive Situation und dafür gibt es eine bestimmte Ausrüstung. Und wie wir das übertragen in unser Leben hinein, welches Teil der Waffenrüstung, dieser Soldatenausrüstung für uns passt, ist, denke ich, eine Sache, die ein bisschen damit zusammenhängt, wie wir selber das Leben und auch den Kampf interpretieren. Und in dem Epheserbrief wird es halt anhand einer Legionärsrüstung genommen, so um die Zeit 60 nach Christi. Wir würden das heute vielleicht, wenn wir heute so einen Brief schreiben würden, würden das wahrscheinlich anders irgendwie sehen. Nehmt den Kevlar-Panzer oder so, der Gerechtigkeit und das Schnallfeuergewehr. Naja, irgendwie so. Okay. Ein Bild. Wie interpretiert man das? Die Interpretation, die im Epheserbrief sich findet, ist eine Auslegung, was wohl gut hinpasst. Und damit verbunden ist natürlich wieder, wie sehen wir das? Und ich möchte einige dieser Ausrüstungsgegenstände ein bisschen was dazu sagen. Aber das ist jetzt meine Interpretation, wie ich das verstehe. Vielleicht habt ihr andere Assoziationen. Das Erste, was mir sofort auffällt, obwohl das gegen Ende des Textes kommt, ist der Helm. Und das ist mir deswegen so deutlich aufgefallen, weil heute kannst du ja noch nicht mal Fahrrad fahren, ohne dass du einen Helm aufhast. Zumindest wenn du Kinder im Kindergarten hast oder in der Schule hast oder so, musst du immer unbedingt mit einem guten Beispiel vorangehen. Väter, die ohne Helm, Fahrradhelm durch die Gegend fahren, sind ganz schlechte Beispiele und werden von Erzieherinnen und Lehrern irgendwie direkt schon so komisch angeguckt. Also Helm ist ganz wichtig. Warum ist das so wichtig, dass wir einen Helm tragen, obwohl wir früher ja das ohne geschafft haben? Ganz einfach, weil der Kopf einfach sehr empfindlich ist. Und ein ordentlicher Schlag, eine ordentliche Schlagwirkung auf einen Kopf kann einen schon ziemlich außer Gefecht setzen und muss einen noch nicht mal tödlich verletzen, aber kann einen zumindest so beeinträchtigen, dass man gar nicht mehr bereit ist, weiter in seinem Leben aktiv gestalten zu können und zum Beispiel in einer Kampfsituation zu kämpfen. Deswegen also der Helm. Und der wird beschrieben als der Helm der Rettung. Was kann das bedeuten, wenn wir sozusagen unser Kostbarstes, den Kopf, das Empfindlichste mit einem Helm der Rettung ausstatten? Nun, ich habe überlegt, vielleicht kann das bedeuten, dass wir unseren Kopf, mit dem wir ja denken, mit dem wir die Lage der Sache beurteilen, uns überlegen, wie das Ganze so ist, dass wir den aus der Sicht der Rettung wahrnehmen, wenn wir den Helm der Rettung aufsetzen. Das heißt, dass wir uns in einer Situation überlegen, was bedeutet das, diese Situation, diese Schwierigkeit angesichts dessen, dass ich gerettet bin, dass Gott alles für mich getan hat, dass ich sozusagen gar nicht mehr um meine Existenz vor Gott kämpfen muss, sondern dass mir alles gegeben ist. Kann mir das zum Beispiel vielleicht in dieser Situation einen kühlen Kopf geben? Dass ich nicht in Panik gerate oder in Zugzwang mich fühle, weil ich irgendwie meine, ich müsste mir was erkämpfen, was ich gar nicht mehr erkämpfen muss, weil Gott es schon getan hat. Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man das interpretieren könnte, den Helm der Rettung. Und dann bedeutet das in einer Situation, wo wir vielleicht ganz stark an uns zweifeln, an unserem Wert zweifeln, daran, ob das, was wir machen, überhaupt Sinn macht und ob wir vielleicht überhaupt Christen sind oder so, dass wir diesen Helm der Rettung aufsetzen und sagen, nein, ich bin gerettet. Gott hat alles für mich getan. Es hängt nicht an meiner eigenen Leistung. Wäre eine Möglichkeit, den Helm der Rettung zu interpretieren. Ein bisschen ähnlich ist der Brustpanzer. Hier ein aufwendiges Stück, bei Römern ja unterschiedlich ausgestattet, je nachdem, was für einen Grad in der Hierarchie man bedeckte. So eine Brustpanzer ist ganz wichtig, weil der schützt natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Organe, die alle lebenswichtig sind, insbesondere das Herz. Wobei das Herz in der damaligen Zeit, zumindest im Orient, nicht unbedingt der Sitz der Gefühle war, sondern da war in dem Herz war mehr der Sitz der Entscheidung. Also was treffe ich für Entscheidungen, wo geht's lang, wo geht's hin? Und was bedeutet das, wenn ich sozusagen meine ganzen inneren Organe, alles, was für mein Leben wichtig ist, wenn ich das in den Brustpanzer der Gerechtigkeit stecke? Man könnte es sehen als die Gerechtigkeit meiner eigenen Werke. Das würde zum Beispiel für die Kirche bedeuten, dass wir in Situationen, in denen wir als Kirche, als Gemeinschaft, als Christen handeln, dass wir richtig handeln und wahrhaftig und gerecht handeln und sozusagen wir dadurch sicher und geschützt sind vor Anklagen, weil wir sagen können, nein, wir haben unsere Sachen ordentlich und nach bestem Wissen und Gewissen getan. Wir legen offen, was mit unserem Geld geschieht, da wird nichts rumgemauschelt, wir machen nicht manipulative Dinge und zwingen Leute zu Dingen, die sie nicht wollen, sondern wir versuchen gerecht zu sein, nicht so selbstgerechte, verknöcherte Leute, sondern gerecht im Sinne von, wir versuchen das Richtige, das Gute zu tun. Es kann natürlich aber auch bedeuten, Gerechtigkeit, dass damit gemeint ist, die Gerechtigkeit, die wir in Gott haben, dass unsere Schuld vergeben ist. Auch das kann uns schützen vor Anklagen, wenn Leute darauf Bezug nehmen, auf Dinge, die wir falsch getan haben. Und wo wir wissen, dass wir etwas falsch getan haben. Dann kann uns das runterreißen, wenn Leute sagen, ja, aber du hast doch irgendwie damals auch das und das falsch gemacht. Und das kann einen vollkommen aus der Bahn werfen. Aber wenn wir diesen Panzer der Gerechtigkeit anziehen, dann können wir sagen, ja, das stimmt. Das war nicht richtig und das wird immer meine Schuld sein, aber Gott hat mir vergeben. Ich habe von Gott einen Neustart bekommen. Ich habe ein Recht darauf, neu anzufangen. Bitte gesteh du mir auch zu, dass ich anders werden kann, dass ich ein anderer sein kann. Als letztes möchte ich noch ausführen den Schild des Glaubens. Man kann es bei den Römern sehen, dass der Schild des Glaubens ja also ein ziemlich großer Schild ist. Die Römer haben ein ziemlich massives, schweres Teil da mit sich rumgeschleppt. Da kann man, wenn man sich bückt, kann man schon fast sich komplett hinter diesem Schild verstecken und in Sicherheit bringen. Und alle, die Asterix und Obelix gelesen haben, wissen, dass die Römer nicht nur den Schild individuell benutzt haben, sondern dass sie so als Armee da so tolle Figuren gemacht haben. Gibt's genügend Leute? Wer hat alle Asterix und Obelix gelesen? Okay, das ist noch weit verbreitet, das ist noch allgemeines Gedankengut. Manchmal merke ich, dass so Dinge, die ich spannend finde, Leute gar nicht mehr kennen oder so. Schallplatten oder so. Nee, egal. Auf jeden Fall, ihr wisst alle, ne, die Römer, wenn die dann so, boah, ne, so ihren Panzerwaren Schildkröte und alle decken, das ist eine super Sache, da sind die dann gedeckt. Man muss wissen, wie man da umgeht, aber das gibt eine Menge Schutz. So ein Schild ist dazu da, möglichst viel von dem Körper zu bedecken. Was bedeutet das, wenn es heißt Schild des Glaubens? Ich habe mir das so vorgestellt, Glauben und Vertrauen, das ist ein Wort, was im Griechischen das Gleiche bedeutet, was eng zusammenliegt. Glaube und Vertraue, wenn ich an Gott glaube, wenn ich ihm vertraue, wie kann man da die brennenden Pfeile des Bösen auslöschen? Ich stelle mir das zum Beispiel so vor, Adam und Eva im Paradies. Und da kommt die Schlange und die Schlange sagt, ah, ich sehe schon, ihr habt es schön hier, aber eigentlich hat Gott euch ja das Beste vorbehalten. Und das hat er nur für sich genommen und euch gönnt er das gar nicht. Tja, und da sagt dann Eva, stimmt, ärgerlich, ich esse mal von dieser Frucht. Aber wie wäre es gewesen, wenn Adam und Eva, wenn die beiden den Schild des Glaubens, des Vertrauens gehabt hätten? Dann wäre die Schlange mit ihrem Angriff gekommen und hätte gesagt, ja, weißt du, eigentlich hat Gott das Beste für sich behalten und gönnt es dir gar nicht. Und dann hätte Eva gesagt, tja, weiß ich nicht, bin ich mir nicht so sicher. Also Adam und ich gehen ja jeden Nachmittag mit Gott spazieren, wenn es einigermaßen kühl wird und so eine frische Brise weht. Gott steht auf Spaziergänge lange und da unterhalten wir uns. Und den Eindruck, den ich so von Gott habe, ist der, dass er nicht so einer ist, der uns nichts gönnt. Guck mal, das ist doch echt super hier im Paradies, hat alles für uns gemacht. Also tut mir leid, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott jemand wäre, der uns etwas vorenthält, was für uns gut wäre. Er hat uns alles gegeben. Ich glaube, ich brauche diese Frucht nicht. Aber hätte die Schlange nur sagen können, nein, was hättest du sagen können? Dann wäre sie wieder zu ihrem Baum zurück und hätte sich was Neues überlegen müssen. Das ist vielleicht die Vorstellung mit diesem Schild des Glaubens und des Vertrauens. In Situationen, wo in uns diese Anfechtung kommt, ja, ne, es stimmt, Gott mag alle Leute, bis auf dich natürlich, weil du bist so böse und schlecht. Und dann können wir den Schild des Glaubens, des Vertrauens hochhalten und sagen, nein, das stimmt nicht. So wie ich Gott kennengelernt habe, mag er alle Menschen inklusive mir. Und ich bin auch gemeint. Und von daher dieser Vorwurf, dass ich zu schlecht bin für Gott, kann gar nicht passen. Das ist vielleicht zum Beispiel eine mögliche Funktion, wie so ein Schild irgendwie funktionieren könnte und man sozusagen so feurige Pfeile abwehren könnte. Ja, und dann zum Schluss ist noch das Schwert, was der Geist Gottes gibt. Da ist es erstmal interessant zu sehen, dass die Römer ja eine Menge raffinierter Waffen hatten. Also der hat da erstmal diesen Spieß, diesen Speer. Und da habe ich neulich einen Bericht gesehen, das ist total abgefahren. Die Römer haben diese Speere einmal verwendbar gemacht, weil die nicht wollten, wenn diese Speere losgeworfen waren, dass der Feind die sozusagen noch gegen die eigenen Legionäre wieder benutzen kann. Also hatten die eine Sollbruchstelle. Das heißt also, die Spitze ging bei dir dann in die Brust rein und das war gut, aber keiner konnte den dann nachher nutzen. Allerdings konnte man diese Sollbruchstelle ganz schnell wieder reparieren, aber das ging natürlich nicht im Kampf. Also es war technisch, waren die echt ausgeschlafen und raffiniert, ne, wenn wir da so gucken. Und dann hat er natürlich das Gladius, dieses Kurzschwert, und an der Seite vom Schild fast verdeckt, hat er natürlich auch noch einen Dolch dabei. Ja, was ist dieses Schwert? Das Schwert, was der Heilige Geist gibt. Manche Christen würden vielleicht sofort sagen, ha, das ist die Bibel und die Bibel ist schwer. Meine Bibel ist groß und schwer. Bang, bang, bang. Bible-Bashing, wie man das im Englischen sagt. Ne? Die Bibel einem um die Ohren hauen. Vielleicht ist euch das ja auch schon mal passiert. Indem ihr 6 Zitate in 10 Sekunden gekriegt habt und gar nicht mehr wusstet, was ihr jetzt eigentlich wolltet. Ich glaube, das ist damit nicht gemeint. Sondern wenn es heißt, der Geist Gottes gibt uns diese Worte, dieses Wort Gottes, dann ist das, glaube ich, eher, dass wir Worte sagen können über das Evangelium, über Gott, über die Menschen, die wahr sind und die passen und die Leute einfach in dieser Situation dazu bringen, nachzudenken. Und Worte sind ja auch das, was interaktiv ist. Ne? Glauben, Vertrauen, das ist eine Sache, die sich auf mich bezieht. Meine Rettung, das ist eine Sache, die ich mir anziehe. Aber Worte sind aktiv. Deswegen passt dazu das Schwert. Okay, ihr könnt euch die anderen Sachen selber noch ausmalen. Vielleicht habt ihr da eigene Entscheidungen dazu, wie ihr das seht mit der Bereitschaft für die Nachricht vom Frieden oder so. Oder zum Beispiel auch den Gürtel der Wahrheit, was das bedeuten könnte. Das ist total schräg, aber wenn ich jetzt, wie ich das jetzt gerade gesagt habe, Gürtel der Wahrheit, habe ich so gedacht, so ein Gürtel kann auch echt Wahrheit zeigen. Wenn du merkst auf einmal, du brauchst ein Loch mehr, dann zeigt dir das eine Wahrheit, die du vorher nicht akzeptieren wolltest. Aber das ist voll daneben. Wie komme ich da wieder heil raus? Also vergesst das einfach. Bitte den nächsten Text. Und jetzt komme ich noch auf den Abschluss des Textes. Und das Interessante ist, dass das eigentlich wieder anbindet an das, was am Anfang unseres Textes war. Nämlich, dass es um mehr geht als jetzt den aktuellen Kampf. Dort heißt es, hört nicht auf, in jeder erdenklichen Weise und zu jeder Zeit zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Dazu müsst ihr stets wachsam sein und dürft nicht aufhören, auch für alle Heiligen zu bitten. Also hier sehen wir genau das, was die Christine auch gesagt hat. Es geht nicht nur um meine persönlichen Problemchen, sondern es geht darum, zu bitten und zu beten, und zwar für alle und insbesondere auch für alle Heiligen. Ne, alle Heiligen, das ist kein katholischer Feiertag in diesem Sinne, sondern alle Heiligen ist alle Christen in dieser Welt. Das ist damit gemeint. Das ist genau das, was die Christine am Anfang gesagt hat. Irgendwie, es geht nicht um unsere individuellen Scharmützel mit dem Nachbarn oder so, sondern es geht um die Gesamtsicht. Okay, also, was ist in diesem Text so wichtig? Eine ganz, ganz wichtige Sache in der Kriegsführung bei Armeen ist, dass eine Armee, so schlagkräftig sie auch ist, nur so schlagkräftig sein kann, wenn sie genügend Versorgungswege hat. Weil dass das ein ganz großes Problem ist, eine Armee zu versorgen. Ich meine, stellt euch mal so ein 50, 60 Millionen Dollar Flugzeug vor und da ist eine Sicherung kaputt gegangen und keiner hat eine Sicherung. Dann steht das Ding auf dem Boden und kann nicht fliegen. Oder zum Beispiel so ein Panzer, wie wir in Deutschland gerne produzieren und weiterverkaufen. So ein richtig schöner großer Panzer, der schluckt um die 100 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Jetzt überleg mal, du willst mal eine weitere Strecke damit fahren, mit diesem Panzer. Jetzt muss man überlegen, wo man hinfahren will. Also zum Beispiel von hier aus an die Nordsee, weil du mal wissen willst, wie das so aussieht. Da musst du dir ziemlich genau überlegen, welche Route du fährst, dass du immer wieder schnell tanken kannst. 100 Liter auf 100 Kilometer, da ist so ein Tank schnell alle. Das heißt also, im Grunde genommen können so eine ganze Horde Panzer nur dann sinnvoll rollen, wenn genügend Tankwagen hinterherrollen können. Und das ist nicht nur heute so, das ist auch in der damaligen Zeit so gewesen, dass entscheidende Schlachten entschieden wurden, nicht nur durch die Kämpfe, sondern dadurch, wie fit die Soldaten waren. Also ob sie ausgeruht waren, ob sie genügend zu essen hatten, ob sie trocken übernachten konnten und gut schlafen konnten oder ob sie irgendwo in der Matsche gelegen haben. Oder Hygiene. Sowas wird natürlich nicht überliefert in irgendwelchen großartigen Schlachten, aber wie viele Kriege sind dadurch verloren gegangen, dass die Hälfte der Soldaten krank war, weil die hygienischen Zustände in diesen spontanen Lagern saumäßig waren. Nicht umsonst findet sich im Alten Testament so ein Hinweis darauf, dass wenn du in den Krieg ziehst und du dann abends in deinem Nachtlager bist und du musst tun, was du tun musst, dass du eine Schippe bei dir hast und dass du mit der Schippe in der Hand eine ordentliche Strecke vom Lager dich entfernst, ein tief genuges Loch gräbst, dann tust, was du tun musst und das Ganze wieder zuschaufelst. Allein Hygiene kann sozusagen einen Krieg schon kippen. Wenn alle, die Durchfall haben, Diarrhoe haben, dann ist der Krieg schon verloren. Dann kann keiner der Soldaten mehr richtig kämpfen. Das heißt, entscheidend ist unsere Versorgung. Und das steckt hier in diesem Text drin. Hört nicht auf, in jeder erdenklichen Weise zu jeder Zeit zu beten und zu bitten. Da geht es um unseren Kontakt mit Gott. Da geht es um unsere Versorgung sozusagen. Darum, dass wir an Gott angebunden sind und dass wir von Gott sozusagen unseren Nachschub kriegen. Dass wir dort, wo wir keine Kraft mehr haben, dass wir Kraft von Gott bekommen. Dass dort, wo wir das Gefühl haben, wir haben uns verlaufen und wir wissen gar nicht mehr, wo wir sind, und dass wir Gott um Hilfe bitten. Dass dort, wo wir verloren haben, zu wissen, was ist jetzt eigentlich als nächstes dran? Was sollen wir jetzt nochmal machen? Dass wir da auf Gott Bezug nehmen können. Und so wie eine Armee sozusagen ununterbrochen eine Versorgungslinie braucht, um das zu tun, was sie tun können eigentlich. Genauso brauchen wir das auch als Christen auch das Gebet. Und in dem Moment, wo wir lusch und laschig werden mit unserem Gebet, in dem Moment sozusagen schneiden wir uns selber von dieser Versorgungslinie ab. Für Rambo ist das kein Problem. Ne, der hat dieses Maschinengewehr mit der Endlosmunition oder so. Ne, der braucht keine Versorgungslinie. Aber für alle anderen ist es so, wir brauchen diesen Kontakt, wir brauchen die Versorgung. So wie Soldaten es brauchen, so brauchen wir das auch, diesen Kontakt zu Gott. Okay, könntest du nochmal bitte den Soldaten hinmachen? Ja, das ist der Legionär. Ich möchte euch jetzt einladen, einfach so 2 Minuten Stille zu machen und zu überlegen, in was für Kämpfen bin ich persönlich vielleicht oder in was für Kämpfen sehe ich vielleicht auch die Kirche, vielleicht die Kirche im Sinne von Gemeinde 3 Samt 3, die Kirche vielleicht als evangelische Kirche hier in Freiburg, die evangelische Kirche in Deutschland oder aber vielleicht Christen überhaupt in dieser Welt. Was sehe ich da für Dinge und was bräuchte die Kirche eigentlich? Was bräuchten die Christen dieser Welt? Müssten die endlich mal den Helm der Rettung aufsetzen und sich bewusst werden, was Gott alles für sie getan hat? Oder sollten sie endlich mal das Schwert des Geistes nehmen und nicht so rumlabern, sondern richtig mal sagen können, was Gott auf dem Herzen liegt? Nehmt euch einfach einen Augenblick Zeit, guckt euch diese Rüstung an und überlegt euch, welches Ausrüstungsstück, welche Eigenschaften brauchen wir als Christen eigentlich? Und betet dafür. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir in unseren Kämpfen und Schwierigkeiten nicht alleine sind, sondern dass du bei uns bist. Und wir möchten dich bitten, dass du uns Mut gibst. Mut gibst, unserem Mann, unserer Frau zu stehen, dort, wo wir sind. Und gib uns auch die Bereitschaft, für deine Botschaft des Friedens einzustehen, Rede und Antwort zu stehen, nicht kleinlaut zu sein. Danke, dass du schon so viel für uns getan hast. Amen. Ja, bei so einem Soldat ist es nicht nur die Versorgung, sondern auch so ein Brustpanzer ist schon gar nicht einfach irgendwie anzulegen alleine, weil man kommt an die Reißverschlüsse hinten am Rücken gar nicht richtig ran. Und von daher braucht man Leute, die einem ein bisschen dabei helfen. Und in dem Gottesdienst in der Begrüßung zum Beispiel waren Leute von unserem Mentorenteam. Das sind Leute, die dazu da sind, anderen Unterstützung zu geben in ihren Lebenssituationen. Und manchmal kann es sehr hilfreich sein, wenn man sich nicht alleine durchboxt, sondern wenn man mit einem anderen sich austauschen kann. Vielleicht eine Strategie überlegen in einer bestimmten Situation, vielleicht mal zu gucken, wo sind bei mir offene Stellen in meiner Ausrüstung und mich erwischt es immer wieder an der gleichen Stelle, ich falle immer wieder auf den gleichen dummen Fehler rein oder so. Keine Ahnung, es kann ganz unterschiedliche Sachen geben, wo es einem helfen kann, mit einem anderen gemeinsam über die persönliche Situation im Leben zu reden und nachzudenken, was man vielleicht anders besser machen kann, was man vielleicht vermeiden kann oder was man neu anfangen kann. Von daher also herzliche Einladung, nach dem Gottesdienst zum Infopoint zu gehen und sich dort bei diesen Leuten mal zu erkundigen. Okay, und jetzt singen wir ein Lied, nämlich das Lied »Niemand und nichts kann uns trennen«.